Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 23. August. Das sind unsere heutigen Themen. 50 Jahre Kinderbuchladen Bern. Warum die Inhaberin nicht glaubt, dass der Buchhandel aussterben wird.
Das Buch kann man nicht toppen, oder? Also das ist wie die Erfindung des Löffels. Das ist einfach, das steht für sich.
Und Migrationsbewegungen verschieben sich. Neu scheint Tunesien zum Hotspot für Geflüchtete zu werden.
Wir haben mit etlichen Leuten geredet, die von der Subsahara kommen und zuerst nach Libyen gingen, von dort nicht weiterkamen und dann versucht haben, über die Grenze nach Tunesien zu gelangen und von dort mit Schiffen nach Lampedusa.
Fotojournalist Klaus Petrus war auf Reportagereise im nordafrikanischen Land. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Noah Biu.
Seit heute Morgen fahren wieder Güterzüge durch den Gotthard-Basistunnel. Wie SRF berichtet, wird die Kadenz im Verlauf des Tages auf 4 Züge pro Stunde erhöht. Dies entspreche einer Kapazität von 100 Zügen pro Tag. Nach einer Zugentgleisung war der Gotthard-Basistunnel 2 Wochen gesperrt gewesen. Die Personenzüge werden weiterhin über die Panoramastrecke umgeleitet. Die Kommission des Nationalrats für Umwelt, Raumplanung und Energie bekennt sich zur Biodiversität. Wie die Kommission gestern mitteilte, will eine Mehrheit weiterhin den indirekten Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative eintreten. Der Trägerverein der Biodiversitätsinitiative begrüßt diesen Entscheid. Ein indirekter Gegenvorschlag ermögliche ein rasches und gezieltes Handeln, wie der Verein in der Medienmitteilung schreibt. Die Biodiversitätsinitiative fordert mehr Fläche und besseren Schutz für Natur, Landschaft und Baukultur. Knapp ein Drittel der SchweizerInnen empfindet ihre finanzielle Situation als eher oder stark belastend. Zu diesem Schluss kommt eine Meinungsumfrage des Forschungsinstituts GFS Bern. Die Umfrage »Wie geht's, Schweiz?« wurde von der SRG in Auftrag gegeben. Rund 2 Drittel der Befragten gaben einen allgemeinen Zufriedenheitswert von zufrieden bis sehr zufrieden an. Bei den Wahlkampfthemen kommt Themen wie Woke oder dem Stadt-Land-Graben der Umfrage zufolge keine hohe Priorität zu. Demgegenüber erachten 69% der Befragten den Klimawandel als ein großes Problem. Grundlage waren Interviews und Online-Fragebögen. In Simbabwe wird heute ein neuer Präsident gewählt. Laut Al Jazeera haben sich weniger als die Hälfte der Einwohnerinnen Simbabwes für die Wahl registriert. Die Wahllokale öffneten um 7 Uhr Ortszeit und sollen um 19 Uhr wieder geschlossen werden. Seit dem Sturz von Diktator Robert Mugabe im Jahr 2017 amtet Emmerson Mnangagwa als Präsident. Der 80-Jährige mit dem Übernamen »Das Krokodil« gilt als noch autoritärer und repressiver als sein Vorgänger, wie Africa News berichtet. Herausgefordert wird Mnangagwa vom 45-jährigen Oppositionsführer Nelson Chamisa. Russland wehrte in der Nacht auf heute 3 Drohnen über Moskau ab. Das berichten internationale Medien, unter anderem The Guardian. Eine der Drohnen stürzte dabei Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zufolge in den Rohbau eines Gebäudes. Drohnenangriffe der Ukraine auf Russland haben in den vergangenen Monaten zugenommen, berichtet The Guardian weiter. Moskau werde regelmäßig Ziel dieser Angriffe. Und noch zum Wetter. Morgen, Donnerstag, gibt es viel Sonnenschein, das Thermometer klettert auf bis zu 34 Grad. Am Freitag steigt das Gewitterrisiko, dann betragen die Tageshöchstwerte noch rund 31 Grad. Am Wochenende gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und immer wieder Regen bei Temperaturen von noch rund 23 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Beginnen wir mit einem Rätsel. Welches Logo in Bern hat den Rabenvogel als Sujet? Klar, Radio Rabe, aber wer noch? Der Kinderbuchladen an der Gerechtigkeitsgasse in der Unteren Altstadt. Und dieser Kinderbuchladen wird heuer 50 Jahre alt. Mittlerweile ist er der älteste unabhängige Kinderbuchladen der Schweiz. Geschäftsleiterin und Inhaberin seit 17 Jahren ist die Buchhändlerin Ruth Berriswil. Monika Hoffmann hat sie getroffen.
Statt abwärts, vor der Niedeckbrücke auf der linken Seite, befindet sich seit 50 Jahren der Kinderbuchladen. Ursprünglich war für diesen Kinderbuchladen ein anderer Standort geplant. Aber die bekannte Berner Patrizierin, Madame Dömeron, verhinderte dies damals, Anfang der 70er Jahre. Die aktuelle Inhaberin des Kinderbuchladens, Ruth Berriswil, erzählt es so.
Marie-Louise von Gunten und Leslie Lehmann, die den Laden eröffnen wollten, wollten eigentlich oben an der Kramgasse, hatten sie ein Lokal in Aussicht und das Haus hat Frau Dömeron gehört. Die hat sich das dann überlegt und sie hat ihnen einen Brief geschrieben und die hat ihnen geschrieben, ja, die Zeit sei nicht reif für zwei Frauen und schon gar nicht für Kinderbücher und so. Und ja, das wäre, und sie hätte auch noch mit ihrer Haushälterin gesprochen, die habe das auch gefunden, also das kommt nicht in Frage. Und dann haben sie eben dann dieses Lokal hier bekommen und dieses Haus hat auch wieder einer Frau gehört, also irgendwie hat es dann auch sehr gestummen.
Madame Dömeron lag offensichtlich falsch, denn die Zeit war damals durchaus reif für einen Kinderbuchladen und auch, dass ihn zwei Frauen führten. Vor 17 Jahren hat Ruth Berriswil den Laden zusammen mit Doris Christen übernommen. Heute ist sie Inhaberin und alleinige Geschäftsführerin. Der Kinderbuchladen ist eine der einzigen unabhängigen Kinderbuchhandlungen der Schweiz. Was zeichnet ihn sonst noch aus?
Also ich habe mich jetzt mit diesen 50 Jahren nochmal beschäftigt. Was war anfangs, was hat die beiden Frauen bewegt, damals diesen Laden zu eröffnen? Es war ja kam aus der 68er-Bewegung heraus. Und sie standen für Gleichberechtigung, Umweltfragen, heute Klima und Antirassismus. Also es hat den politischen Hintergrund auch gehabt. Und dafür stehen wir immer noch. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was unseren Laden ausmacht. Und deswegen gibt es uns auch schon seit 50 Jahren, weil wir hinter etwas stehen und also diese Haltung halt weitertragen.
Zur Kundschaft zählen junge Berner Familien, Lehrpersonen aus der ganzen Schweiz und auch deutschsprachige TouristInnen. Der Standort kurz vor der Niedeckbrücke und neben einer Gelateria liegt günstig für Familien und Besucherinnen der Stadt Bern. Reicht ein guter Standort aus? Wie steht es in Zeiten des Online-Shoppings um so eine kleine Buchhandlung? Kann sie überleben?
Ja, also seit ich im Buchhandel bin, ist er immer ein bisschen dem Tod geweiht worden. Irgendwann gab es Hörbücher, dann zuerst kam das Fernsehen, oder? Und dann gab es Hörbücher und es war immer irgendwas Schlimmes, was jetzt den Buchhandel arg bedrängt und trotzdem gibt es, das Buch kann man nicht toppen, oder? Also das ist wie die Erfindung des Löffels, das ist einfach, das steht für sich und das ist mal das eine und das andere ist, ich denke, die Leidenschaft für Bücher, was die meisten Buchhändler und Buchhändlerinnen mitbringen in den unabhängigen Läden sowieso. Die potenziert sich einfach, wenn die Kunden reinkommen und das spricht sich herum und deswegen gibt es uns immer noch, denke ich.
Dass sich die Leidenschaft, aber auch die Qualität herumgesprochen hat, zeigte sich vor 5 Jahren. Damals erhielt der Kinderbuchladen die Auszeichnung Buchhandlung des Jahres. Das Größte, was es für sie als Buchhandlung zu holen gab, meint Berriswil. Dieser Preis sei auch nachhaltig gewesen. Viele Leute hätten das wahrgenommen. Einen weiten Blick in die Zukunft wagend, will ich von Ruth Berriswil wissen, gibt es denn Kinderbuchladen in 50 Jahren noch und welche Visionen hat das Team?
Ja, unbedingt. Also, ja, uns gibt es in 50 Jahren noch. Also das eine ist mal, dass ich bin jetzt über 60 und die Nachfolgerinnen sind Frauen im Gespräch, junge Frauen, die mit Elan dahinterstehen und das wahrscheinlich auch so weiterführen wollen. Also natürlich mit neuen Ideen und so, aber trotzdem, sie sind Buchhändlerinnen, oder? Also mit diesem Hintergrund. Und das ist mal das eine. Und das andere ist aber schon auch, also wir würden eigentlich auch gerne noch ein bisschen mehr Sachen anbieten für die Kinder selbst. Also jetzt nicht nur lesen und Bücher verkaufen, sondern halt eben auch Bücher herstellen oder Illustrationen oder Drucke herstellen oder so. Also alles, was dann auch mit dem Buch oder mit Texten oder zu tun haben oder Schreibwerkstatt oder so. Also das würden wir eigentlich gern noch ein bisschen aufmachen, so in diese Richtung. Und es ist aber noch also hängig und auch ein bisschen ein Platzproblem, aber wir sind dran.
Zuerst steht nun aber das große Jubiläumsfest zum 50. Geburtstag des Kinderbuchladen an. Es findet am Samstag, 2. September statt, inklusive Rahmenprogramm für Kinder. Das ganze Programm findet ihr unter kinderbuchladen.ch.
Rabe Info.
Gleich berichten wir hier im Info über Tunesien und die Fluchtwege übers Mittelmeer. Diese werden auch vom Berner Rapper Greis thematisiert in seinem Track Santa Maria.
Jedem sieht Paradies, jedem sieht Paradies, jedem sieht Paradies, jedem sieht Paradies, in wenn bauiges Schiff. Und fahren zu meiner Bestimmung, nur bewaffnet mit Zuversicht, bis ich wieder Licht am Ufer sehe. Irgendwann baue ich ein Schiff und werde immer weiter ziehen. Santa Maria, ich nenne es de Santa Maria. Santa Maria, ich nenne es de Santa Maria. Santa Maria, ich nenne es de Santa Maria. Ich schlaue Junge vom Quartier, wenig Geld gehabt, doch bin gescheiter geworden. Hab die Weltkarte studiert und renne zum Leuchtturm durch den Staub. Mami, vertrau mir, mach dir keine Sorgen, ich lebe mein Traum, aber die Fahrt geht lang. Spring über die Enge von Gibraltar, folge der Strasse von Magellan. Geh zu den Tänzerinnen auf die Dachterrasse, in den Neonlichtern von Stadt. Mami, schau in den Fernseher, bis du mich siehst, wenn ich dort bewink, ich dir grad. Tauche durch Sardinenstrand, bis zum Rand vom ewigen Nichts. Sei parat, wenn du mir was folgen. Jedem sein Paradies, jedem sein Paradies, jedem sein Paradies, jedem sein Paradies, jedem sein Paradies. Irgendwann baue ich ein Schiff und fahre zu meiner Bestimmung, nur bewaffnet mit Zuversicht, bis ich wieder Licht am Ufer sehe. Irgendwann baue ich ein Schiff und werde immer weiter ziehen. Santa Maria, ich nenne es de Santa Maria. Santa Maria, in Ennis de Santa Maria. Santa Maria, in Ennis de Santa Maria. Und wenn ich gerne mein Ziel vor Augen behalten, wie die, die an mich glauben, noch stolzer machen würden. Weiter wachsen, härter arbeiten wollen, nur einen Job und ein Bett zum Schlafen. Auch im Dorf haben wir so vertraut, die tragen die Hoffnung, die ich auch nicht aufbauen. Das im Bau von denen, die an den Strand sind gekommen, ihr Leben tauscht, haben einen Platz im Boot. Und wenn ich eh wieder heimgehe, wird die empfangene Ehre. Nenne ich eine Villa, mein Segen, die Bilder kann zeigen, den Teile mit jedem. Ich hab's schon fast überstanden, gehören Sirenen vom Land. Sogar ein Helikopter ist da, gesehen schon leichter von Schiff, wo ich's kommen kann. Fahr! Auf meiner Santa Maria fahre ich gern weiter raus. Zu einem grossen Empfang aus dem Decker vom Ufer von Lampedusa. Auf meiner Santa Maria fahre ich gern weiter raus. Und komme dort an, wo ich neu anfange, am Ufer von Lampedusa. Jedem sein Paradies, jedem sein Paradies, jedem sein Paradies, jedem sein Paradies. Irgendwann baue ich ein Schiff und fahre zu meiner Bestimmung, nur bewaffnet mit Zuversicht, bis ich wieder Licht am Ufer sehe. Irgendwann baue ich ein Schiff und werde immer weiter ziehen. Santa Maria, ich nenne es de Santa Maria. Santa Maria, ich nenne es de Santa Maria. Santa Maria, in Ennis de Santa Maria.
Rabe Info.
Immer öfters legen Boote mit Geflüchteten von Tunesien ab. Das bekommen vor allem auch die Menschen an den Küsten des nordafrikanischen Landes mit. Gegenstände und Leichenteile werden angespült, sie jemandem zuzuordnen ist beinahe unmöglich. Reporter und Fotojournalist Klaus Petrus war im Sommer für 10 Tage in Tunesien. Ich habe ihn gefragt, wie Tunesien mit den Toten umgehe.
Unser Eindruck war, dass oftmals die Verantwortung ein bisschen hin und her geschoben wird. Also natürlich wird das Problem erkannt. Es wird ja auch viel darüber geredet, das Mittelmeer, speziell dieser Teil des Mittelmeeres, wird oftmals auch als Friedhof bezeichnet. Also das ist natürlich ein Thema auch vor Ort. auf jeder Ebene, auf der kommunalen Ebene, dann natürlich auch auf der Parlamentsebene. Aber so richtig verantwortlich zeigt sich, das war so ein bisschen unser Eindruck, niemand, das wird eher die Verantwortung eben hin und her geschoben.
Und wie geht die allgemeine Bevölkerung in Tunesien damit um, dass Geflüchtete versuchen, über Tunesien Europa zu erreichen und dass eben auch viele Leute auf diesem Weg versterben?
Auch das, glaube ich, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es hängt ein bisschen auch von den Orten vielleicht ab und dann vielleicht auch, wie die jeweilige Situation halt oder auch politische Situation ist. Man hatte ja gehört in den vergangenen Wochen immer wieder von Übergriffen der zivilen Bevölkerung auf Geflüchtete, namentlich aus der Subsahara. Da gab es, das war auch dokumentiert, regelrechte Verfolgungsjagden durch die Straßen. Man hat versucht, die Leute zu vertreiben, hat sie aus den Häusern geholt, vertrieben. Es gab dann auch eine Art von, kann man sagen, Pushbacks. Hunderte Leute wurden an die libysche Grenze gekarrt, dort ausgesetzt mit wenig Essen, wenig Wasser. Es war brütend heiß. Also all diese Dinge hat man gehört. Auf der anderen Seite hört man aber auch andere Geschichten, wo die Leute doch recht solidarisch sind gegenüber den Geflüchteten. Und das hat auch damit zu tun, dass ein Großteil der tunesischen Bevölkerung selbst eigentlich am Rande lebt. Also Tunesien hat gravierende Probleme, innenpolitische Probleme. Was man vielleicht noch sagen kann, ist diese Übergriffe, die es da gab. Viele hatten den tunesischen Präsidenten Kais Saied dafür verantwortlich gemacht, weil er bereits im Februar eine Rede gehalten hat. In dieser Rede hat er von Horden von Migranten, namentlich aus der Subsahara geredet, die sein Land Tunesien überschwemmen würden, so war die Redeweise, und damit auch die muslimische Identität des Landes irgendwie unterminieren, untergraben. Und Oppositionelle, aber auch Organisationen haben dem Präsidenten vorgeworfen, da irgendwie Hass zu schüren und diesen latenten Rassismus, von dem eigentlich immer wieder die Rede ist, dann eben auch die Oberfläche zu bringen. Eine Kritik, und ich glaube, da hat es wirklich was dran, ist auch die, dass Präsident Saied die Flüchtlingspolitik instrumentalisieren würde und damit von innenpolitischen Problemen ablenkt. Und eines der Probleme ist eben beispielsweise die Arbeitslosigkeit, die sehr hoch ist, und die Tatsache, dass der Wirtschaftsfaktor Nummer 1 in Gefahr ist, nämlich der Tourismus. Es kommen immer weniger Leute, namentlich an die Küstenstädte, um dort Ferien zu machen, weil die Situation teilweise unsicher ist oder weil eben die Migration auch zum Thema wird und oft für sogenannte schlechte Presse sorgt.
Die Migrationsroute ab Tunesien wird ja auch zentrale Mittelmeerroute genannt. Sie ist die gefährlichste, um nach Europa zu kommen. Wie kommen die Flüchtenden überhaupt nach Tunesien?
Auch das ist sehr unterschiedlich und hat sich in der letzten Zeit ein wenig verändert. Also es ist nicht so, dass jetzt mehr Migrantinnen und Migranten von der Subsahara kommen und Tunesien durchqueren wollen, sondern es ist oftmals auch so, dass vermehrt Leute von Libyen nach Tunesien kommen und von dort dann versuchen, Lampedusa zu erreichen, beziehungsweise Italien. Also früher war eher der Weg ging durch Libyen, aber wir wissen, dass die Situation dort prekär ist. Von der Regierung her hat sehr eine restriktive Migrationspolitik. Die Küstenwache ist eigentlich allzeit bereit und mega präsent dort. Und auch die Schlepper sind recht gut organisiert. Also wir haben mit etlichen Leuten geredet, die von der Subsahara kommen und zuerst nach Libyen gingen, von dort nicht weiterkamen und dann versucht haben, über die Grenze nach Tunesien zu gelangen und von dort mit Schiffen nach Lampedusa.
Woher stammen denn diese Menschen, die versuchen, über Tunesien nach Europa zu gelangen?
Wenn man die Statistiken anguckt, ist es tatsächlich so, dass die meisten Leute, die das Land verlassen, sei es mit Booten Richtung Lampedusa oder dann sogar auf die Balkanroute gehen, das sind Leute aus Tunesien selbst, also Tunesierinnen und Tunesier. Und es gibt tatsächlich so neuere Umfragen, die zeigen, dass 25% der Leute eigentlich das Land verlassen wollen. Und sogar so bei den 20-25-Jährigen sind es 40%. Und das zeigt eigentlich, dass die Leute dort wirklich keine Perspektiven haben, sehr arm sind, gerade in den größeren Städten auch. Und dann versuchen sie eben, ebenfalls in diese Boote zu steigen und beispielsweise nach Italien, von dort oft dann nach Frankreich zu gehen, oder sie nehmen die Balkanroute. Also ich habe das in den letzten 2-3 Jahren wirklich vermehrt gesehen, dass in Serbien, in Bosnien, habe ich Leute angetroffen aus Maghreb-Staaten, namentlich aus Tunesien und Marokko.
Liebe nimmt ja für Europa Türsteherfunktionen an, könnte man sagen. Europa bezahlt Libyen, damit die libysche Küstenwache namentlich Geflüchtete zurückhält. Wie geht denn Europa jetzt mit Tunesien um?
Ja, es gibt tatsächlich so einen EU-Deal, so wird er genannt, der in Aussicht gestellt wurde und es wird auch konkret darüber geredet. Es geht um eine Summe von 900 Millionen Euro. Und natürlich ist nicht der gesamte Beitrag dafür gedacht, dass jetzt Tunesien eine restriktivere Migrationspolitik betreiben würde, aber auch, das ist schon auch ein expliziter Auftrag, beide Seiten, also von der Leyen wie auch Präsident Said, haben das so gesehen natürlich bestritten und gesagt, es geht nicht darum, einen weiteren Tor- oder Türwächter zu bezahlen, aber de facto läuft es schon auch darauf hinaus, des Weiteren ist das Geld auch gedacht, um das Land eben zu stabilisieren. Es leidet, wie gesagt, unter Arbeitslosigkeit, Korruption. Und da geht es auch darum, natürlich die eigene Bevölkerung ein bisschen zu stärken oder die Leute im Land zu behalten. Aber es gibt diesen Deal und das zeigt eigentlich auch, dass die EU schon damit rechnet, dass Tunesien in dem Sinne an dieser Festung Europa weiterbaut.
Klaus Petrus ist Reporter und Fotojournalist.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 23. August. Diese Sendung gibt's auch als Podcast auf unserer Webseite oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachzuhören und zu abonnieren. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11. Dann fragen wir unter anderem, wie politische Bildung für Kinder und Jugendliche ausschauen könnte. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noah Biu und Monika Hoffmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei seid. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.